Die größte Auferstehung seit, ja, denkt euch selbst etwas aus. Peter Wright ist zurück auf jeden Fall. Snakebite gewinnt das Finale von Hildesheim, gewinnt gegen seinen 37 Jahre jüngeren Gegner. Heute gibt es exklusive Eindrücke aus der kultigen Kulthalle 39. Wright, Littler, Schindler, Van Gerven, Hopp, das sind einige Namen, die es heute zu besprechen gilt.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und Grüße, hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast. Es ist Folge Nummer 1 in dieser Woche. Wir sprechen heute ausführlich über den Start in die heiße Phase des Darts-Jahres. European Tour hat stattgefunden in Hildesheim. Es gibt viel zu besprechen. Ich bin Kevin Schulte und an dieser Stelle gehen erstmal Grüße raus nach Kuba an Podcast-Partner Micha. Natürlich bin ich trotzdem nicht allein in dieser Woche. Kevin Schmidt ist am Start. Ich grüße dich. Hi Kevin.
Grüß dich Kevin und von mir natürlich auch herzliche Grüße nach Kuba an den lieben Micha.
Wie immer findet ihr in der Folgenbeschreibung alle Infos zu Patreon, zu Discord und zum Sport1 Darts Newsletter und natürlich auch noch ein kleines Sneak Peek bezüglich der heutigen Themen. Es geht auf jeden Fall natürlich primär um die European Tour in Hildesheim. Mit der German Darts Championship hat die European Tour in diesem Jahr sozusagen jetzt nach der Sommerpause ihr Comeback gefeiert. Außerdem werden wir kurz anreißen die PDC-Ankündigungen hinsichtlich des Kalenders für das nächste Jahr und auch die Masters-Aufstockung wird mal kurz Thema sein. Ich habe aber auch schon besprochen mit Jan, der jetzt in der nächsten Folge am Freitag dann am Start sein wird, dass ich mit ihm das Ganze auch nochmal ein bisschen besprechen werde und wir da den Fokus legen auf den aktuellen Stand in den Major Races. Außerdem gibt es noch einen ganz kurzen Blick nach Indien später und es gibt natürlich eine Vorschau auf das nächste European Tour Event, was schon an diesem Wochenende stattfinden wird in Antwerpen. An dieser Stelle erstmal, Kevin, hole ich dich rein, bevor wir jetzt sportlich sprechen. Du warst ja auch in Hildesheim vor Ort, hast dir mehrere Sessions angeschaut. Ich denke mal, das hat sich gelohnt, oder?
Ja, definitiv. Was ein Wochenende, was eine European Tour in Hildesheim. Du hast schon gesagt, kultige Kulthalle 39, dem stimme ich absolut zu. Eher eine kleinere Halle vom Publikum, vom Volumen her, wie viel Zuschauer reinpassen. Aber immer, ja, schon hexenkesselartig, würde ich fast behaupten. Genau, du hast gesagt, drei Sessions habe ich mir angeguckt, Freitag den kompletten Tag. Und dann hatte ich nur das Privileg, die Finalsession am Sonntagabend zu sehen, die natürlich nochmal alles komplett übertrumpft hat.
Wir haben sehr viele Geschichten. Also im Vorgespräch haben wir auch schon festgestellt, es ist eine unfassbar volle Darts-Woche, weil es so viele Geschichten gibt, die die European Tour abgeworfen hat. Natürlich allen voran der Turniersieg von Peter Wright, aber natürlich auch mal wieder ein überragendes Turnier von Luke Littler, dann auch mit vielen Emotionen am Ende. Wir hatten ein Megamatch, was auch Michael van Gerven bestritten hat gegen Peter Wright, trotz der Niederlage. Wir hatten natürlich aus deutscher Sicht ein paar Geschichten, obwohl jetzt ein Gabriel Clemens gar nicht dabei war, gar nicht qualifiziert gewesen ist, das Comeback von Max Hopp, das erfolgreiche Comeback auf der European Tour Bühne und. Lass uns gerne mit Peter Wright, Ehre wem Ehre gebührt, aber reingehen. Turniersieger Peter Wright, dass wir das nochmal sagen würden, war alles andere als sicher. Also Snakebite hat sehr, sehr schwierige Monate, vielleicht sogar Jahre, wenn man so will, hinter sich und dass er jetzt das x-te Comeback schafft, im Alter von 54, finde ich, kann man nicht hoch genug bewerten.
Also schreib einem Peter Wright niemals ab und das hat er wieder sensationell bestätigt. Es hatte sich ja schon ein kleines bisschen angedeutet auf der World Series, zuletzt, wenn ich mich recht erinnere, 2 Halbfinals gespielt, aber jetzt das European Tour Event in Hildesheim zu gewinnen, das hebt das Ganze nochmal an und ich denke, es ist auch absolut richtig hier zu sagen, Peter Wright ist back.
Dann lass uns dieses Finale-Revue passieren lassen. Es war ein durchaus skurriles Endspiel, denn Peter Wright gewinnt mit einem 96er Schnitt, also spielt sehr stabil auf hohem Niveau. Aber sein Gegner Luke Littler hat eine 106 gespielt und bekommt am Ende nur 5 Legs. Wie kam es dazu? Also Littler erstmal perfekt reingekommen mit einem 11-Data zum 1-0, verpasst dann einen weiteren 11-Data im zweiten Leg, hat da ein paar verpasste Checkdarts, aber kann dieses Leg trotzdem ziehen, also hat ein frühes Break dann eben und führt 2-0, danach legt er ein 13-Data nach zum 3-0 und danach kommt Peter Wright dann im vierten Leg, meldet er sich an, um es so zu formulieren, mit 280ern in Folge, die bilden den Grundstein zum 1-3. Littler geht mit 4-1 in Führung und danach haben wir so die erste kleinere Schlüsselszene im Spiel.
Ja, danach verpasst Luke Littler zwei Chancen zum 5-1. Stattdessen gelingt Peter Wright hier ein High-Finish zum 2-4 eben. Und Littler lässt sich aber dann wiederum nicht beirren und er erhöht auf 5-2 mit einem weiteren 12er. Was für Zahlen von Luke Littler, was er für Darts spielt.
In der Phase des Spiels stand Littler meines Wissens nach bei so ungefähr 113, wenn ich mich richtig erinnere, an die Einblendung. Also es waren ja zeitweise 20 Punkte Unterschied im Average. Also Wright ist dann ihm schon näher gekommen bei zwischenzeitlich 5-5. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Waren es aber immer noch, ich glaube, 14 Punkte Unterschied. Also Luke Littler hat ja auch einen 180er Turnierrekord erzielt. Sensationelle Momente von ihm. Also wirklich ein überragendes Finale. Aber er hat eben viele Lecks nicht zubekommen. Und da sprechen wir jetzt quasi über die zweite Phase in diesem Spiel. Also Littler, beide sind ungefähr 113, 115 Punkten im Schnitt gestanden. Gewinnt er nach 5-2 Führung, aber kein einziges Leck mehr. Obwohl er, und das habe ich mir nochmal angeschaut jetzt auch, bin ich nochmal ins Spiel gegangen, die PDC hat das komplette Spiel ja auch nochmal auf YouTube hochgeladen. Er hat bei den 6 Lecks, die Wright in Folge gewinnt, hat Littler dreimal mit einer 180 angefangen. Und er gewinnt kein einziges Leck. Und das liegt natürlich daran, dass Wright erstmal sehr gut, sehr konstant gecheckt hat. Erstmal eine 146 auch mitgenommen hat fürs Selbstvertrauen zum 3-5. Und dann in den Lecks danach hat Littler wirklich massig Chancen vergeben. Also Wright profitiert zum 4-5. Wright profitiert zum Ausgleich. Und er profitiert zum 6-5. Er war immer zur Stelle und Littler hat die ganzen Doppel ausgelassen. Wirklich eine spannende Phase in diesem Spiel. Und am Ende kann man natürlich leicht sagen, ja, Littler hat es irgendwie weggeschmissen oder so. Aber ich meine, er hat natürlich ein paar wenige Fehler gemacht, die dann auch Wright immer konsequent ausgenutzt hat.
Du sagst es, im Endeffekt hat Luke Littler das Spiel auf die Doppel verloren. Luke Littler hat in den 13 Lecks 19 Darts auf Doppel und trifft davon nur 5. Das ist nur eine Quote von knapp 27%. Das hat Peter Wright ganz klar besser gemacht, hat eine Doppelquote von ungefähr 50% im Finale. Macht 8 von 16, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also genau 50% der Doppel sind ein Treffer. Dazu noch, du hast es angesprochen, für mich auch ein Schlüsselmoment im Finale, die 146 zum 3-5. Da war die Aufholjagd auf jeden Fall eingeläutet.
Und dann gab es natürlich nochmal die Situation, dass Littler zum 6-6 hätte ausgleichen können. Also Peter Wright tief im Finish-Bereich gewesen, führt 6-5 und dann stehen bei Littler 150 Punkte. Zack, zack, zweimal die Triple 20 und dann kommt irgendwie ein Ruf aus dem Publikum. Man hat ihn jetzt, wegen des Kommentars und so, hat man ihn jetzt nicht wahrgenommen. Kannst du vielleicht nochmal deine Eindrücke aus der Halle gleich schildern? Aber auf jeden Fall ist Littler sehr unzufrieden, weil er dann im Prinzip suggeriert, ja, diese Doppel 15 habe ich verpasst wegen dieses Reinrufens. Wright lässt sich nicht zweimal bitten und checkt zum 7-5 und am Ende checkt dann auch noch die 60 Punkte weg zum Titel. Da gab es dann aber jetzt auch nicht mehr so viel Gegenwehr von Littler, auch wenn er da wieder mit einer 180 reingekommen ist, aber trotzdem, da hatte er zumindest keinen Checkdart mehr. Also letzte Spielentscheidende Szene dann wirklich dieses Leck Nummer 12.
Ja, dazu kann ich leider gar nicht so viel sagen, weil den Ruf habe ich so in der Halle auch nicht wahrgenommen. Du bist aber auch nicht der Einzige, der diesen Ruf erwähnt. Habe ich mehrfach jetzt in den letzten zwei Tagen gelesen und gehört. Ich, wie gesagt, zu meinem Teil kann dazu leider nichts sagen. Was ich aber sagen kann, dass es vorher schon im Spiel auch Luke Littler Anfeuerungsrufe gab und er das Zeichen zum Publikum, sich wirklich hin zum Publikum gedreht hat, als Peter Wright am Werfen war und quasi so mit den Händen signalisiert hat, dass das aufhören soll. Da war so gerade, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich meine, das könnte kurz nach dem High-Finish von Peter Wright zum 3-5 gewesen sein, bin mir da aber nicht mehr so ganz sicher. Was aber in dem Finale und auch in dieser ganzen Final-Session allerspätestens nach oder kurz bevor Peter Wright Van Gerven geschlagen hat, das Publikum, was die an Energie in einen Support für Peter Wright reingelegt haben, wie laut das war und wie Peter Wright einfach unterstützt wurde von den deutschen Fans. Peter Wright, Publikumsliebling, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Aber das war selbst für mich, der sowas ja kennt, nochmal Next Level. Also das war wirklich beeindruckend, wie laut und wie bestimmend eigentlich nur Peter Wright angefeuert wurde. Dann, wie gesagt, kurz diese Luke Littler-Anfeuerungsrufe, die aber Luke Littler sich dann überhaupt nicht zu eigen macht oder zu Nutzen gemacht hat und diese halt unterbunden hat. Und danach war das Thema Anfeuerung für Luke Littler auch durch. Beziehungsweise dann kam die Aufholjagd von Peter Wright und das Publikum ist vollkommen explodiert. So habe ich zumindest meine Wahrnehmung aus der Halle. Dann hast du eben nochmal die Matchstarts von Peter Wright angesprochen. Peter Wright steht bei 240 Punkten und wirft die 180 für 60 Rest und checkt dann diese 60 Rest in zwei Darts. Also besser kannst du es einfach nicht spielen. Und Littler steht nach 12 Darts bei eigenem Anwurf bei 68 Rest. Also er hat nie vom Scoring viel verkehrt gemacht. Er hat das Spiel, hat er auf die Doppel verloren, was ich eben schon anhand der Statistik belegt habe. Und das war das Problem des Luke Littlers im Finale.
Wo steht er jetzt am Ende? Müssen wir nochmal kurz...
26% ungefähr.
Okay, 26. Natürlich jetzt auf dem Niveau, dann musst du schon sehr viel richtig machen oder der Gegner muss dich zumindest auch halbwegs anpassen bei der Doppelquote, damit du da das Spiel ziehst. Aber trotzdem, 26 finde ich, ist jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass wir jetzt hier den Stab komplett brechen müssen. Also in manchen Spielen, sag ich mal, würde auch das ja noch reichen.
Ja,
Peter Wright hat einfach in den entscheidenden Momenten die Chancen immer genutzt.
Luke Littler spielt 106 im Average in einem Finale, trotz nur 26% auf die Doppel. Und ja, er hat definitiv ja nicht viel falsch gemacht, aber Peter Wright hat definitiv alles richtig gemacht. So eine Aufholjagd, High Finishes und eine gute Doppelquote hat ihn dann zum Sieg getragen und natürlich das Publikum.
Danach war es nochmal sehr emotional, also Peter Wright war generell sehr emotional unterwegs, natürlich hat er dem Publikum auch einmal mehr gedankt, es gab aber auch noch eine emotionale Szene, die auch so ein bisschen Irritation hervorgerufen hat, du hast es ja auch selbst gesagt, ne? Du hast es so gar nicht wahrgenommen, du dachtest erst, Luke Littler wäre jetzt irgendwie so enttäuscht und deswegen da irgendwie in Tränen ausgebrochen, das hat man natürlich im Fernsehen besser verfolgen können und er hat dort nämlich gesagt mit erstickter Stimme quasi, dass der Vater eines sehr guten Freundes kürzlich verstorben sei und der auch so ein bisschen jetzt an diesem Wochenende ja für ihn gespielt hat und das fand ich wirklich sehr herzzerreißend in dem Moment und Peter Wright hat das jetzt glaube ich auch gar nicht so wahrgenommen erst und ging dann zu ihm hin, also wirklich traurig, aber irgendwie auch sehr menschliche, emotionale Szenen.
Ja, sehr, sehr menschlich, sehr, sehr traurig und dann im Nachhinein auch berührend. Ich hatte es auch in die Story geschrieben, weil ich es erst falsch verstanden habe. Also ich habe dann bei dem Interview des Runner-Ups, also von Luke Littler, habe ich Philipps Frage oder Philipp hat ihn angesprochen auf seinen 980er-Rekord und dass das Turnier nicht schlecht war und dass er einen 980er-Rekord aufgestellt hat. Und darauf jetzt dann habe ich Luke Littlers Antwort daraufhin gar nicht verstanden. Also ich habe überhaupt nicht verstanden, was er gesagt hat. Die Halle war natürlich auch nicht gerade leise, sondern immer noch am Toben aufgrund des Gewinns von Peter Wright. Und ich habe Luke Littler einfach überhaupt nicht verstanden. Im Nachhinein geht er gar nicht auf Philipp und auf den 180er-Rekord ein, sondern will hier seinen Freund halt grüßen, der anscheinend vor kurzem seinen Vater verloren hat. Und wie gesagt, diese Sätze habe ich gar nicht wahrgenommen in der Halle, konnte ich gar nicht akustisch verstehen. Und ich dachte danach, weil er hat sich dann weg von der Bühne gedreht. Denke, jeder, der es gesehen hat, hatte auch die Szene gesehen, wie er da halt steht und auch geweint hat. Und ich habe in dem Moment halt gedacht, er ist enttäuscht. Ich rechne ja nicht damit, dass er da leider den nahen Angehörigen verloren hat oder den Vater seines Kumpels verloren hat.
Wurde auf jeden Fall dann aber auch gut aufgefangen, ne? Also ich denke, da hat Peter Wright auch nochmal eine gute Rolle, eine sehr menschliche Rolle gespielt. Das ist aber jetzt auch wenig überraschend. Ist er natürlich auch einfach ein Top-Charakter dementsprechend. Ein famoses Ende dann spielerisch, leider ein bisschen traurig dann hinten raus bei der Siegerehrung. Aber gut, so ist das Leben. Sprechen wir noch kurz über den Weg von Peter Wright zum Titel. Es war ja sehr interessant, weil er als ungesetzter Spieler schon am Freitagabend ran musste und gegen Nico Springer spielen musste. Nico Springer, der auch seine Form jetzt diesmal anders als bei letzten European Tour Auftritten deutlich besser auf die Bühne bringen konnte. Ich denke, ja, so ein bisschen zu kritisieren hat er immer, gerade so die letzten zwei Aufnahmen waren leider völlig verkorkst, also hätte du gut und gerne hier zum 5-5 ausgleichen können. Am Ende ist es ein 6-4-Sieg für Peter Wright, der gewinnt dann in Runde 2 gegen Stephen Bunting mit 6-5, gewinnt dann auch gegen Gian van Veen relativ knapp mit 6-4, gegen Michael van Gerven dann dieses überragende Match mit 6-4, eine 108 bringt da Wright zum Sieg und danach, ja, nach diesem Meisterstück bricht er in Tränen aus, weil er wirklich wieder zurück ist und weil er dieses unglaubliche Publikum hinter sich wusste. Im Halbfinale dann ein bisschen unspektakulärer 7-5 gegen Dave Chisnell. Und der klarste Sieg, fällt auf, war am Ende tatsächlich das Endspiel gegen Littler.
Ja, absolut. Mit drei Legs Vorsprung dann im Finale. Gut, die Distanz natürlich auch ein bisschen länger. Aber ich will auch nochmal ganz kurz auf den Weg eingehen. Nico Springer hat, glaube ich, einmal 6 oder wenn nicht sogar 7 perfekte Darts gespielt. Also er hatte da Peter Wright immer ordentlich unter Druck gesetzt und das war ein richtig schweres Spiel für Peter Wright, denke ich. Hat danach auch Nico Springer sehr gelobt und ich fand Nikos Auftritt da wirklich klasse. Und dann für mich, was ich ja dann auch live erlebt habe, das Spiel gegen Michael van Gerven, einfach unfassbare Darts von beiden Spielern. Auch van Gerven, er macht überhaupt nicht viel falsch, hat auch eine gute Doppelquote, wenn ich mich erinnere. Aber Peter Wright, auch da übrigens ein Comeback, er liegt, glaube ich, 2-4 hinten oder wie gesagt, van Gerven führt 4-2 und auch da die Comeback-Qualitäten eines Peter Wrights unfassbar auf diesem hohen Niveau. Und dann wird er emotional. Dann wird er an einem Sonntagabend emotional auf der Bühne und sagt, er kommt langsam zurück und fängt an zu weinen. Und macht dann noch solche zwei Spiele. Gut, gegen Dave Chisnell, das war ein gutes Spiel, das war jetzt nichts Überragendes. Aber dann noch so ein Finale und so zurückzukommen, auch wieder zurückgelegen, war. Also das so zu verarbeiten, wenn man an dem Abend schon mal geweint hat und dann so solche Performances noch auf eine Bühne zu bringen, finde ich sehr beeindruckend.
Enorm schwierig, das zu kanalisieren, nachdem man schon in derselben Session eben den emotionenfreien Lauf gelassen hat. Deswegen wirklich ein Wahnsinnslauf von Peter Wright, gerade auch mit diesen vielen Geschichten. Vor allen Dingen wäre es nicht Peter Wright, wenn er natürlich auch wieder ein paar verschiedene Darts im Laufe des Wochenendes genutzt hätte. Auch das hat ja wieder das Wochenende gezeigt. Also das eine Set, das wird es wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr werden.
Ja, du sprichst ja an, das ist ja auch einer meiner Lieblingsthemen. Die Geschichte dahinter ist folgende. Peter Wright spielt gegen Nico Springer Darts von Simon Whitlock. Und Peter Wright verrät auch nach dem Sieg über Nico Springer, warum und wie es überhaupt dazu kam. Und zwar beim Practice am Freitag kam Simon Whitlock auf Peter Wright zu und drückte ihm Darts in die Hand und sagte, probier die mal. Peter Wright ist also im Practice und spielt die Darts von Simon Whitlock. Und laut Peter Wright liefen die Darts gut. Und somit dachte sich Peter Wright, alles klar, dann spiele ich die heute Abend auf der Bühne. Er gewinnt dann mit Simon Whitlock Darts gegen Nico Springer. Dann spielt er gegen Stephen Bunting, fängt mit denselben Darts, mit demselben Setup an zu spielen, wechselt dann aber während des Spiels gegen Stephen Bunting auf ein anderes Set Darts. Dieses Set Darts spielt er nur für wenige Legs gegen Stephen Bunting und fängt dann an im Achtelfinale, also am Sonntag in der Nachmittagssession, gegen Gian van Veen die Darts zu spielen, die er dann den ganzen Sonntag gespielt hat. Den ganzen Sonntag hat er dasselbe Set und ich meine auch dasselbe Setup, also Shuffle Flight, gespielt. Und Fun Fact noch dazu ist folgende: Simon Whitlock hat exakt dieselben Darts gespielt, selbe Spitze und selbe Barrel, nur eine andere Shaft-Flight-Kombination. Und im Spiel gegen Nico Springer ist mir dabei noch aufgefallen, jeder kennt Simon Whitlock-Spitzen. Peter Wright hatte am Anfang des Matches vor allem Probleme, die Darts wieder aus dem Board zu bekommen. Das hat so ein bisschen vielleicht auch Nico Springer irritiert, hat er sich aber, denke ich mal, nicht von abschrecken lassen. Und zwar war schon immer auf dem Weg zum Oki oder stand schon am Oki, wollte in Position gehen und Peter Wright war immer noch so beschäftigt, so im Nachfassen die Darts aus dem Board zu ziehen. Also, ja. einfach Simon Whitlock Spitzen extrem angeraut wahrscheinlich. Und deswegen stecken die so gut im Board oder hatten einen so einen guten Boardgrip, dass Peter Wright da Probleme bekommen hatte, die Darts rauszuziehen.
Dann liefere ich jetzt zum Abschluss der Peter Wright-Besprechung hier noch einen Fact. Ich glaube, den haben wir jetzt noch ausgelassen, aber ist natürlich schon sehr interessant. Von den 6 Spielen auf dem Weg zum Titel hat er 4-mal den niedrigeren Average gespielt als sein Gegner. Natürlich jetzt im Promillebereich gegen Nico Springer der Unterschied, aber ansonsten eben war das sehr häufig der Fall gegen Bunting, gegen Chisnell und auch natürlich im Finale gegen Luke Littler sowieso. Luke Littler, gutes Stichwort, um auch nochmal sein starkes Wochenende in seiner Gesamtheit zu würdigen. Vor allen Dingen der Sonntag war überragend. Da gegen Hatter hatte er Probleme. Das ging in den Decider, hat er eine 99 gespielt am Ende. Gegen Gurney sich nochmal deutlich steigern können mit 7-2 im Halbfinale und dann im Finale auch nochmal eine Steigerung. Also der Sonntag war richtig gut. Bis dahin musste er relativ wenig zeigen. Gegen Dylan Slevin und gegen Ryan Searle am Sonntagnachmittag waren das sehr klare Siege. Ja, der 180er Turnierrekord ist gefallen, das haben wir schon angesprochen. Ich glaube, das ist am Ende auch eine Niederlage. Es war ein komisches Spiel und am Ende würde man wahrscheinlich in Sportarten wie Fußball von einem Sieg der Mentalität von Peter Wright und vom Publikum sprechen. Und ich glaube auch, dass Luke Littler das ziemlich schnell abhaken kann. Es war jetzt ja auch kein WM-Finale oder so und es war ein sehr gutes Turnier von ihm und in 9 von 10 Fällen gewinnt er dieses Spiel auch.
Ja, absolut gute Performance von Luke Littler das ganze Wochenende. 980er Rekord aufgestellt, seinen eigenen Rekord ja übrigens gebrochen. Ja, also ich hoffe und wünsche ihm, dass der Verlust da auch schnell abgehakt werden kann, beziehungsweise dass er schnell darüber hinwegkommt. Und ich denke, dass er ja das mit dem Wochenende vielleicht verbindet und gar nicht das verlorene Finale. Und wenn er auf das Spielerische zurückblickt, dann kann er da auch erhobenen Hauptes rausgehen. Und das hoffe ich auch einfach. Es ist ein verlorenes Finale. Ich denke, Luke Littler wird auch noch mehrere Finals verlieren in seiner noch jungen Karriere. Und absolut gut gespielt von Luke Littler. Und ja, im Normalfall gewinnt er wahrscheinlich das Turnier mit solchen Statistiken und Averages. 9 von 10, wie du es gesagt hast, ja.
Die Halbfinalisten Daryl Gurney haben wir gerade schon kurz erwähnt. Er hat für meine Begriffe den Turnierbaum sehr gut nutzen können. Als Nachrücker ist er überhaupt erst zum Gesetzten aufgestiegen. Also wenn man so will, nachträglich kurzfristig ein Freilos bekommen für Runde 1. Dann Stephen Burton, Christoph Ratajski und Nick Kenny, seine Gegner auf dem Weg ins Halbfinale. Soll nicht despektierlich klingen, aber auch hier gilt, glaube ich, im Normalfall erreicht Daryl Gurney kein Halbfinale auf der European Tour in der aktuellen Verfassung. Sie ist über die vergangenen Monate eher besser als schlechter geworden, ja, aber Burton, Ratajski, Kenny ist natürlich ein sehr dankbarer Weg, um ins Halbfinale zu kommen. Sprechen wir auch noch kurz über den anderen Halbfinalisten. Obere Turnierhälfte, da war es Dave Chisnell, an 1 gesetzt, besiegt einen völlig indisponierten Joe Cullen im Achtelfinale, schlägt Martin Schindler im Viertelfinale mit einem Statement-Move am Ende mit der 118 zum Match im Decider gegen Schindler, der natürlich dann entsprechend enttäuscht gewesen ist. Ja, das so unsere Halbfinalisten. Und die größte Überraschung am Wochenende war allerdings ein Waliser. Und da reden wir nicht über Johnny Clayton oder über Gervin Price, sondern bester Waliser im Feld war Nick Kenny. Was war da denn los?
Ja, Nick Kenny erstmals in einem Viertelfinale auf der European Tour. Seine zweite Teilnahme überhaupt erst bei der European Tour. Und der hat er gut gemacht. Und du sagst es, bester Waliser. Ratajski hatte zuvor Price rausgenommen. Und ja, Gratulation an Nick Kenny. Und ich denke, das ist ein gutes Preisgeld. Und der wird noch ein Wörtchen darüber mitreden können, ob er Ali Pelli spielen darf Ende des Jahres.
Ja, sieht aktuell sehr gut aus. Also heimlich, still und leise Nick Kenny hier in einer wirklich passablen Ausgangslage. Und die European Tour ist dann natürlich sehr, sehr wichtig. Apropos wichtig, auch das Spiel von Ricardo Pietrzko am Samstag. Denn auch der spielt natürlich nicht um die WM-Teilnahme. Da ist er safe dabei. Aber es ging um wichtige 4.000 Pfund für die Rangliste. Und zwar für die EM-Teilnahme Ende Oktober für die European Championship in Dortmund. Und da wusste man, Ricardo Pietrzko aktuell keine gute Form. Gegen Simon Whitlock gelobt worden. Whitlock hatte Callum Ritz besiegt am Freitag und Ich war aus deutscher Sicht erstmal sehr erleichtert, dass wir einen Ricardo gesehen haben, der weit weg natürlich noch ist von seiner Prime, aber der ein deutlich besseres Grundniveau an den Tag legen konnte und dementsprechend dann auch verdient gewonnen hat.
Also gegen Simon Whitlock kam so mal ganz kurz immer mal so Vibes aus dem letzten Jahr Hildesheim hoch. Hatte da, glaube ich, auch eine gute Doppelquote oder ein paar Mal mit dem ersten Dart dann auch gegen Simon Whitlock gecheckt. Und ja, er hatte zuvor aus den letzten 13 Spielen, hat er, glaube ich, nur einen Sieg rausgeholt. Und da ist natürlich jeder Sieg, der dann kommt, vor allem dann auf einer Bühne Gold wert und bringt halt auch neues Selbstvertrauen.
Bitter dann aber der Sonntag im Achtelfinale raus gegen Nick Kenny und da hat er eben auch Matchstarts vergeben, aber der Fairness halber, Kenny hatte ja zuvor schon deutlich mehr Matchstarts vergeben. Ich glaube, am Ende brauchte er 7 oder 8 Chancen zum Matchgewinn, also das wäre dann auch ein glücklicher Sieg gewesen. Nichtsdestotrotz, natürlich ein Viertelfinale hätte Ricardo auch sehr gerne mitgenommen. So war es dann Nick Kenny, der sich in diesem Duell, der eher ja, größeren Außenseiter dann im Feld durchsetzen konnte. Und für Ricardo geht es jetzt einfach, glaube ich, in kleinen Schritten nach vorne. Ich denke, wichtig wird sein, dass er dieses Turnier eher trotzdem als Erfolg sieht, weil so viele Siege gab es da auch noch nicht in diesem Jahr. Du hast es gesagt und hier war es jetzt ein besonders wichtiger, nämlich wegen der 4.000 Pfund für die Rangliste. Der beste Deutsche war allerdings ein anderer, das war Martin Schindler, der hat einmal mehr ein Viertelfinale erreicht, da wie gesagt rausgegangen gegen Dave Chisnell, er lag schnell mit 5-1 hinten, hat sich rangekämpft, in den Decider gebracht, am Ende war es dann sogar ein Dart, glaube ich, auf Bull und Chizzy checkt dann aber die 118 Punkte weg zum 6-5, zuvor wirklich 2 stabile Siege gegen Menzo Suljovic und gegen Chris Doby, also auch Martin kann sich hier nicht viel vorwerfen, das ist wieder ein gutes Turnier, sieht man auch bei den Gegnern, die er jetzt schlägt, also so ein Doby zu schlagen, ist zum Beispiel überhaupt nichts Besonderes mehr. Ne? Und das ist, glaube ich, die Entwicklung. Vor einem Jahr hätten wir das noch, ja, ich sag mal, ein bisschen länger gewürdigt als jetzt.
Ja, definitiv. Und auch hier, wie Martin einfach zurückkommt in dem Spiel gegen Dave Chisnell aus einem 1-5. Du hast gesagt, geht er noch in den Decider, hat den einen Matchstart auf Bull, den er im Single Bull leider nur unterbringt. Und Chizzy checkt danach nur 118. Also es ist jetzt auch nicht so. Mit ein bisschen mehr Spielglück dann auch, bekommt er vielleicht nochmal Darts, um die 25 zu checken. Aber Chizzy greift dann in den Strohhalm und bringt das Match dann trotzdem noch über die Bühne. Dann halt zum 6-5, obwohl er schon 5-1 geführt hat. Und ja, aber das wird auch, Martin wird das positiv abhaken. Natürlich ärgerlich, dann im Decider immer zu verlieren, auch wenn du einen Matchstart hast. Aber ich denke, er sieht auch hier das weitere Viertelfinale und verbucht das als Erfolg.
Und er ist weiterhin nach jetzt 9 von am Ende 13 Turnieren die Nummer 2 der European Tour Order of Merit. Und wenn er sich irgendwie wirklich so unter den Top 5 halten könnte, das wäre wirklich ein Meilenstein und würde auch nochmal sein Jahr unterstreichen. Ich denke, das sollte jetzt irgendwie das Ziel sein. Und so ein Viertelfinale tut dann natürlich richtig gut. Sprechen wir jetzt, nachdem wir über die gesetzten deutschen Spieler gesprochen haben, auch über die Host Nation Qualifier. War leider nicht so erfolgreich, wie Kevin Troppmann sich das ausgemalt hat in der vergangenen Folge. Am Ende nur einer von 4, der sich hat durchsetzen können. Es war aber ein besonderer Sieg für Max Hopp. Nach knapp 2 Jahren Abstinenz auf der European Tour Bühne gewinnt er gegen José de Sousa. Verliert dann zwar am Tag danach gegen Joe Cullen, aber erstmal vielleicht der Blick auf diesen Sieg gegen de Sousa. Für mich eigentlich gar keine Überraschung, weil de Sousa wirklich unfassbar schlecht unterwegs ist seit geraumer Zeit. Und trotzdem Props an Max Hopp, der es dann auch am Ende souverän gelöst hat mit 6-2.
Ich habe Max absolut auch einen Sieg hier zugetraut über José de Sousa. Die große Frage war, wie präsentiert er sich auf der Bühne? Ist er vielleicht nervös nach über 2 Jahren Bühnenabstinenz auf der European Tour? Das hat er aber hervorragend gemacht. Er hatte das Publikum natürlich auch sofort auf seiner Seite, hat da auch sofort auch dem Publikum seinen Dank signalisiert, schon kurz nach dem Walk-on und geht dann auch 5-0 in Führung gegen José de Sousa, der dann noch seinen José de Sousa-Moment hat und die 120 über Tops checkt. Aber auch selbst das hat Max zwar gewürdigt, aber er hat ihn nicht aus der Bahn geworfen und holt dann verdient den Sieg.
Und gegen Joe Cullen, Tag später, war aber sogar noch mehr möglich. gerade, ich glaube, es war sogar das erste Leck schon, wo er dann einiges ausgelassen hat auf die Doppel. Und es gab ja unzählige Chancen und Kallen, der ja dann wiederum eine 6-0-Reise einen Tag später von Chisnell bekommen hat, war verwundbar und es hätte durchaus da hier eine dicke Überraschung geben können. Wird er sich sicherlich ein bisschen ärgern, am Ende gilt aber auch wahrscheinlich für Max Hopp. Natürlich eher positiv verbuchen, war die einzige European Tour Teilnahme in diesem Jahr. Ein Spiel gewonnen gegen einen ehemaligen Major-Sieger und dann gegen Kallen rausgehen, alles okay. Wenngleich, es war eben wirklich mehr drin.
Ja, es war mehr drin und er spielt gegen Jossi de Sousa 86 und gegen Joe Kallen 84-85. Ist okay, er holt den Sieg, sei ihm absolut gegönnt und ja, sicherlich, natürlich wird er das positiv verbuchen. Über wen wir uns Sorgen machen müssen, ist Joe Kallen.
Ja, aber ganz, ganz dicke. Also Joe Kallen, jetzt sprichst du es direkt an, eine 79 gegen Chizzy und seit geraumer Zeit, im Prinzip muss man ja sagen, seitdem er das Finale der Premier League damals in Berlin nicht gewonnen hat gegen Michael van Gerven mit den, ich glaube es waren zwei Matchstarts, nie mehr so richtig in die Spur gekommen. Also es gibt seitdem etliche Spieler, ich würde sagen so ungefähr ein Dutzend Spieler, die an ihm vorbeigezogen sind, wenn es darum geht, wen hat man denn so auf dem Zettel? Vielleicht nicht ganz oben auf dem Zettel, aber zumindest so auf der Rückseite. Und Joe Kallen ist da einfach gar kein Faktor mehr.
Ja, leider. Leider, seitdem, du hast angesprochen, das verlorene Finale in der Premier League, gibt es immer mal wieder ganz, ganz kleine, mal einzelne Spiele, wo man dann mal wieder den Funken Hoffnung hat. Aber seitdem ist wirklich so wie verhext der Wurm drin. Und jetzt, das war aber nochmal eine Nummer erschreckender, fand ich. Seine Leistung und auch seine Körpersprache. Ich fand das fast schon resignierend auf der Bühne.
Ja, und das fand ich auch bemerkenswert, gerade nachdem es ja jetzt gegen Max Hopp zumindest noch einen Sieg gab. Also ist ja nicht so, dass er jetzt auch gar nichts gewinnt oder so. Ne? Also er ist immer noch im Ranking stabil unterwegs und hat jetzt noch nicht so viel an Boden verloren. Also wir haben jetzt hier noch keine Krise Van Dijvenbootschen oder Devin Petersen Ausmaßes oder so. Selbst Jose de Sousa für mich ein deutlich größeres Sorgenkind nochmal als Joe Kallen. Aber auf jeden Fall müssen wir da die Augen drauf halten. Geben wir jetzt aber nochmal einen Blick oder einen Schritt zurück und sprechen nochmal über die anderen Deutschen. Die wollen wir natürlich auch noch entsprechend würdigen. Nico Springer haben wir schon gewürdigt für den tollen Auftritt gegen Peter Wright. Matthias Ehlers auf der European Tour Bühne. An Erfahrung hat er sammeln können, aber ansonsten war da nicht viel möglich gegen Micky Menzel. Es war sicherlich eines der schwächsten Spieler am Wochenende. Und Dragutin Horvath gegen Christoph Ratajski. Sicherlich keine Überraschung, gerade mit der Vorgeschichte, dass Dragutin immer noch Probleme hat mit der Hand. Aber ich würde mal sagen, in angesichts dessen, dass es aktuell eine schwierige Phase ist, hat er sich gut verkauft gegen einen Spieler aus dem mindestens 1B-Regal der PDC.
Ja, war jetzt sicherlich auch nicht die beste Auslosung für ihn. Er verliert 3-6. Der Verlauf war 0-1, also jetzt aus Sicht von Dragutin, 0-1, 1-1, 1-2 und dann gleicht er aus zum 2-2. Dann geht Ratajski 3-2 in Führung und dann in seinem eigenen Anwurfleck von Dragutin hat er die Chance, mehrfach zum 3-3 zu checken und das gelingt ihm einfach nicht. Und das war auch der Punkt, wo er nach dem Spiel gesagt hat, damit ist er nicht zufrieden und zwar mit seiner Doppelquote. Leider nur 3 von 13 getroffen und anstatt dass halt 3-3 steht, steht es 2-4 und das war so leider so. Ja, die kleine Entscheidung schon dann im Spiel. Dragutin sagt aber auch, dass er mit seinem Average aufgrund der gegebenen Tatsachen, er ist immer noch verletzt an dem Daumen an seiner Wurfhand und er packt ja den Dart mit Daumen und Zeigefinger, ist immer noch scharf. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich meine auch, er hat mit so einer Art Überzieh Pflaster gespielt, was so hauchdünn über den Daumen gezogen wurde. Und ja, aufgrund dieser Tatsachen, wie gesagt, ist er mit seinem Spiel vom Scoring her zufrieden. Mit der Doppelquote war er nicht zufrieden. Schade, dass er es 3-3 nicht gemacht hat. Aber Ratajski hat dann auch angezogen und im letzten Leck hat Ratajski auch nochmal richtig gut gescored und einen rausgehauen.
Ja, für Horvath wahrscheinlich trotzdem jetzt erstmal, du sagst es ja auch schon, ein positives Signal, gerade nachdem es beim Next-Gen-Event in Hildesheim an gleicher Stelle ein Wochenende zuvor so gar nicht lief. Und da war es jetzt eine deutliche Verbesserung. Von daher, ich denke, auch hier kann man relativ schnell den Haken machen und 1250 Pfund sind es ja dann trotzdem am Ende durch die Teilnahme, durch die Qualifikation fürs Hauptfeld.
Ja, gib dem Mann noch zwei, drei, vier Wochen und dann ist er wieder der Alte und allerspätestens zur Super League ist er zurück.
So nämlich. Sprechen wir jetzt über einen, der auch einen Weg zurückgefunden hat. Mensur Suljovic dürfen wir natürlich nicht vergessen. Erstmal relativ kurzfristig ins Teilnehmerfeld gerutscht. Also es gab im Prinzip drei überraschende Ereignisse rund um dieses Wochenende in Hildesheim. Erstmal der Nachrückerplatz für Mensur, weil eben Gary Anderson, Josh Rock, Michael Smith und Nathan Aspinall kurzfristig rausgezogen haben. Humphreys hatte ja auch nie gemeldet, also einige große Namen fehlten in Hildesheim. Dann müssen wir natürlich auch den Sieg gegen Dimitri Vandenberg am Freitagabend loben. 6:2 mit 100 plus gespielt. Wahnsinn, habe ich ihm nicht zugetraut. Gegen Martin Schindler dann zwar am Folgetag ausgeschieden, aber trotzdem, er ist absolut in Stellung, was die WM-Quali betrifft. Und es sieht darüber hinaus dann natürlich auch gut aus, dass er die Tourkarte hält. Und dann sage ich, Mensur Imono ein Jahr Suljovic, es wird so passieren. Also er wird weiterhin dabei sein. Da lege ich mich jetzt erstmal fest. Und vielleicht die dritte Erkenntnis des Wochenendes, er hat jetzt nochmal den Ausrüster gewechselt, ist bei Unicorn. Sehr viele Überraschungen mit Mensur Suljovic-Bezug rund um dieses Wochenende.
Absolut erfreulich aus deutschsprachiger Sicht. Und ja, du hast angesprochen, was für ein Sieg über Dimitri Vandenberg. Also das hat ja wirklich Vibes geweckt von früher, von Prime Mensur. Und er spielt das wirklich gut. Also über 100 plus, 102 meine ich, 6 von 8 auf die Doppel. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Und das Spiel konnte ich ja auch live in der Halle verfolgen. Und dazu einfach Wahnsinn, wie ein Dimitri Vandenberg dort steht am Oki. Wie ruhig, konzentriert, schulbuchmäßig der Wurfstil ist. Und dann kommt der Mensur und macht den Richie Burnett und tritt ja immer mehr nach hinten aus. Und ja, aber Mensur schlägt ihn hier 6:2. Und ja, tolles Spiel gewesen.
Mensur Suljovic arbeitet Darts und es wird immer heftiger, immer anstrengender. Also es sieht wirklich nicht nur so aus, es ist auch so, aber wirklich ein toller Erfolg für ihn. Ansonsten, wir haben ja auch Joe Cullen schon angesprochen, wir müssen noch ein paar der bekannten Namen auch kritisch ansprechen. Raymond van Barneveld, das war ein bedenklicher Auftritt am Freitag gegen Dom Taylor, gegen den Tower. Klar verloren, auch wirklich nicht in der Nähe eines Sieges gewesen. Also ein ganz komisches Jahr, was Barney spielt.
Ja, und er spielt dann verliert 6:2. Übrigens war das dritte Aufeinandertreffen von Dom Taylor gegen Van Barneveld und alle drei Spiele gewinnt Dom Taylor 6:2. Barney hat in diesen 8 Legs nur 4 Darts auf Doppel. Da spielt er sich deutlich, deutlich zu wenig Darts halt raus, um die Legs zuzumachen. Dom Taylor im Übrigen finde ich sehr erfrischend und werde ich in Zukunft mehr ein Auge drauf haben. Fand ich einen sehr, sehr gelungenen Auftritt gegen Barney.
Ja, und das Dom in Dom Taylor steht offenbar in Bezug auf Van Barneveld, auf Matches gegen Van Barneveld für Dominanz. Also 3:0 Bilanz gegen den Altmeister ist schon stattlich. Gervin Price, natürlich auch jemand, der ganz mal kritisch angesprochen werden muss, der auch mit diversen Interview-Aussagen für Aufsehen sorgt, der irgendwie so ein bisschen das Feuer verloren hat, ist mein Eindruck. Also Gervin Price, als er dann Platz 1 verloren hatte in der Weltrangliste, war so direkt die Maßgabe, ja, hole ich mir zurück. Und jetzt ist es so ein schleichender Absturz, klingt zu hart. Ist auch zu hart, aber es ist so ein bisschen so eine Lustlosigkeit in manchen Matches zu spüren, in manchen Aussagen sowieso und vor allen Dingen jetzt auch gegen Ratajski hat es sich eben auch aufs Board umgemünzt, auf die Leistung dort. Schwierige Phase für ihn, auch er spielt ein komisches Jahr, weil er hat ja auch schon ein bisschen was Gutes gezeigt, ne? Ob das jetzt Major-Spiele waren, einzelne Spiele oder vor allen Dingen eben auch Proto-Matches, da war ja auch schon viel Gutes, Vernünftiges dabei, aber auch viel Rubbish.
Ja, er hat es halt bisher, vor allem in diesem Jahr, noch nie so in den richtigen Lauf gekommen. Also er hat immer Auf und Abs, aber ständig. Also er kommt nie mal dahin, dass er mal wirklich 2-3 Wochen konstant sehr gut spielt oder mehrere Spiele hintereinander weg sehr gut spielen kann. Man muss ihn immer noch auf dem Zettel haben für einen Turniersieg. Aber ja, es kommen Namen, die überholen ihn da, wenn man um Turniersiege spricht. Und da muss er aufpassen. Und auch in Bezug, kommen wir später noch drauf zu sprechen, der Kalender ist bekannt gegeben worden. Es gab ein Plakat für die Premier League. Da sind jetzt nicht viele Spieler drauf, aber ein Gervin Price ist definitiv nicht drauf. Und wir wollen es nicht prophezeien, aber wenn die Leistung da vielleicht noch schlechter wird, anstatt eher besser, muss man sich da Sorgen machen.
Die Leistungen können dem entgegenstehen. Erstmal natürlich auch die Rangliste, also einen fixen Platz wird er wahrscheinlich, Stand jetzt, wenn er jetzt kein gutes WM-Ergebnis einfährt, auch nicht haben. Also im Tourcard-Race müsste aktuell sogar Dave Chisnell die 4 sein. Also selbst der könnte da Stand jetzt eher mit planen, aber da wird natürlich dann auch noch viel ausgespielt. Aber eben, anderer Punkt, dann auch die Motivation eben, ne? Weil er es häufig schon angesprochen hat, häufig auch damit kokettiert. Ja, dann mache ich halt nur noch das, worauf ich Lust habe, und wenn ich keine Lust habe auf die Premier League, dann spiele ich die halt nicht. Ne? Ob das jetzt so der richtige Vibe ist, um nochmal dahin zu kommen, wo er war, Weltmeister, Platz 1, stelle ich mal in Zweifel.
Ich glaube aber auch, dass es, wenn es einen Push geben kann und er einen Turniersieg holt, dass da auch wieder einen Lauf geben kann. Also es kann in beide Richtungen gehen. Er muss halt aufpassen und er muss jetzt mal langsam mal wieder liefern.
So ist die Lage. Zumindest, was ich bei ihm immer... Er macht es sich dann halt selbst oft schwierig mit solchen Aussagen vielleicht, aber ich glaube, jetzt ist keiner, der jetzt so grundsätzlich alles hinterfragt, weil da hat er auch genug dieser Scheißegal-Mentalität, um es mal so zu formulieren. Ne? Er ist auch kein Purist des Dartsports, also er liebt diesen Sport ja auch nicht. Es ist im Prinzip eine Geldmaschine für ihn, weil er sehr talentiert ist und da in den letzten Jahren viele Erfolge eingefahren hat. Aber im Prinzip, das kann natürlich dann auch wieder helfen, um relativ schnell und vielleicht schneller als andere aus so einer schwierigen Situation sich rauszukämpfen. Einer, der sich über rauskämpfen etc. keine Gedanken mehr machen muss, weil er in seinem letzten professionellen Jahr ist, das ist The Bronx Adonis, Steve Beaton. Und ich brauche jetzt ein letztes Mal einen Korrespondentenbericht von dir, weil du warst Zeuge des historisch letzten Spiels von Steve Beaton auf der European Tour.
Ja, absolute Legende, der Mann. Und einfach wirklich schön, ihn nochmal live gesehen zu haben, vor Ort in der Halle. Hab's mir auch gegönnt, direkt am Walk-On zu stehen, als er eingelaufen ist. Und ja, einfach legendär. Schöner Wurfstil, schönes Trikot. Macht einfach Spaß, ihn zu sehen. Und hoffentlich werden wir noch das ein oder andere Spiel sehen dieses Jahr. Und wer weiß, hoffentlich auch bei der WM.
Genau darum wird es gehen. Deshalb natürlich auch umso bitterer die Niederlage gegen Dylan Slevin. Er hat keine weitere Qualifikation geschafft. Deswegen war seine letzte Chance, dann auch mit einem Sieg vergleichsweise sehr viel Preisgeld einzuspielen, ist ihm nicht gelungen gegen den Iren. Schade, da fand ich auch, dass es nicht in der Abendsession lief. Das hätte er sicherlich verdient gehabt. Naja, Steve Beaton also raus. Und damit gehen wir jetzt auch raus aus der Hildesheim-Besprechung. European Tour Event Nummer 9 ist gespielt. Wir kommen gleich noch auf das nächste Event zu sprechen. Aber vielleicht dazwischen erst noch mal ein paar andere Themen. Es gab ja diverse Ankündigungen. Einmal wurde das Masters zum Ranking-Turnier hochgestuft. Also das Masters als erstes Turnier nach der WM wird ab sofort eine höhere Bedeutung haben. In den vergangenen Jahren, bis auf letztes Jahr, glaube ich, davor war es ja dann auch quasi de facto Quali-Turnier für den letzten Startplatz der Premier League. Da hat es ja auch schon eine höhere Gewichtung bekommen. Also ist deutlich in der Gewichtung über die World Series Finals gekommen in den vergangenen Jahren. Das hat man schon geschafft. Jetzt wird man den nächsten Schritt gehen und ich finde es gut. Ich finde, jedes Turnier, was für die Rangliste zählt, ist erstmal ein gutes Turnier. Jetzt müssen wir natürlich noch abwarten, wie die ganzen Einzelheiten aussehen. Auf jeden Fall ist klar, es wird ein Ausbau geben auf 32 Teilnehmer. Aber interessant war ja, in der ersten Pressemitteilung stand, die Top 32 werden sich qualifizieren. Das war dann plötzlich verschwunden. Und das deutet ja darauf hin, dass man vielleicht da doch einen anderen Weg geht. Das werde ich mal mit Jan ein bisschen besprechen, was es da für Möglichkeiten gäbe. Aber erstmal so per se, wie stehst du zu Masters als Ranking-Turnier?
Also es ist definitiv ja eine Aufwertung. Und jetzt letztes Jahr war es ja tatsächlich so, dass es ja, glaube ich, sogar nach dem Auftakt der Premier League gespielt worden ist und das so völlig, ja, ich will nicht sagen, an Bedeutung verloren hat, aber das hat das ganze Turnier irgendwie abgegradet und jetzt downgegradet und jetzt gab es das Upgrade und musste so kommen, finde ich gut.
Ansonsten, die Premier League-Termine stehen auch fest. Da gibt es keine Änderungen bei den Spielorten. Also es gibt natürlich Änderungen, was die Terminierung der einzelnen Orte betrifft. Berlin findet jetzt am 9. Spieltag statt. Es ist der 3. April. Also bei Berlin hatten wir jetzt auch schon alles irgendwie, ne? Finals Night, dann irgendwie Nacht Nummer 4, jetzt Nacht Nummer 9. Also alles dabei. Das Format ist im Übrigen noch unklar. Also da gibt es vielleicht noch, um es mit Micha und meiner Position, ich weiß nicht, ob deine auch, zu sagen, da gibt es noch ein bisschen Hoffnung, dass man da ein bisschen was dran dreht. Das wäre sicherlich in unserem Interesse. Ansonsten wurde angekündigt, dass die European Tour ausgebaut wird. Also sprechen wir nochmal kurz drüber. European Tour 14 statt 13 Turniere. Ich habe es letzte Woche schon im Gespräch mit Kevin kurz mal angerissen. Vielleicht jetzt mal eine kurze Meinung dazu. Es ist ein zusätzliches Turnier in Deutschland, deswegen nicht mehr Internationalisierung, aber eben insgesamt ein Turnier mehr. Was sagst du dazu?
Fast ein Heimspiel für mich. Göttingen ist nicht weit weg. Von daher freue ich mich, dass Göttingen wieder dabei ist. Als Fan aus Deutschland natürlich auch schön, so viele Turniere in Deutschland zu haben. Aus internationaler Sicht oder als europäischer Sicht müsste man schon fast sagen, ja, warum nochmal Deutschland? Ich denke, es gibt da sicherlich andere spannende Länder, die es mittlerweile auch verdient hätten, ein European Tour Event zu haben. Ist leider nicht so gekommen, aber ich denke auch, dass die PDC Europe das ganz genau auf dem Schirm hat und analysiert und ich würde mal behaupten, dass dann spätestens 2026 es europäischer wird.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich glaube, das ist jetzt einfach so ein Zwischenjahr 25. Es ist natürlich auch immer ein hoher Aufwand, neue Standorte überhaupt an den Start zu bringen. Jetzt hat man in diesem Jahr, in 2024, gleich zwei neue mit einem neuen Land, mit der Schweiz und Basel und dann eben ein zusätzliches Turnier jetzt an diesem Wochenende in Antwerpen in Belgien. Also dementsprechend, ich glaube, 25 eher so ein Zwischenjahr und dann wird man jetzt erstmal bei den 14 Turnieren bleiben. Ich glaube nicht, dass es da einen Schritt zurück gibt. Also da spricht der Trend auf jeden Fall für die PDC. Und dementsprechend, ja, mal schauen, was da dann Richtung 26 gegebenenfalls verändert wird. Die Pro Tour, da gab es auch nochmal Veränderungen. Die wird nämlich auch vergrößert von 30 auf 34 Turniere. Also prozentual gesehen, ja, eine ähnliche Vergrößerung wie bei der Euro Tour. Langsam gehen dann irgendwann die Tage aus. Also 365 Tage hat nur ein Jahr und dementsprechend, ja, wird es irgendwann wirklich eng. Aber das, glaube ich, eine rundum gute Nachricht für die Tour an sich, ne? Weil gerade die Pro Tour, da kann jeder mitspielen, der die Tourkarte hat. Klar, es ist alles unter der Woche, aber das ist ja jetzt in diesem Jahr auch schon der Fall gewesen und da kann es ja nur gut sein, dass dann noch mehr Geld dann im Spiel ist. Denn ich gehe nicht davon aus, dass man da im Preisgeld irgendwie was dran drehen wird. Also dementsprechend 4 Turniere mehr, 4 Chancen mehr Geld einzuspielen.
Ja, gut für die Spieler, die jetzt nicht regelmäßig an den großen Turnieren und bei der European Tour qualifiziert sind. Und das begrüße ich auch sehr, dass denen die Chance hier mehr gegeben wird, mehr Turniere zu spielen, um Preisgeld eben einzuspielen. Und man muss ja auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass die großen Spieler dann eher, vor allem die Premier League-Spieler, dann eher mal bei der Pro Tour verzichten und da dort dann halt die Pause einlegen bei den Players Championships und da dann natürlich auch eventuell mal ein leichteres Bracket sich ergeben kann und dass man dort auch mal in ein Viertelfinale, Halbfinale, Finale vorstoßen kann, gab es ja in der Vergangenheit auch zigmal die Beispiele. Und deswegen absolut Daumen hoch, dass die Pro Tour hier vergrößert wird.
8 Turniere finden in Hildesheim statt und 4 werden jetzt in Rosmalen, also in den Niederlanden, ausgetragen. Gab es ja früher auch schon mal Proto-Events in den Niederlanden, ist aber lange her. Ist auch eine gute Sache natürlich. Davon profitieren dann ja eben auch die deutschen Spieler. Für die gibt es dann jetzt eben einen guten Drittel der Proto-Events dann eben in Autonähe, um so zu formulieren, ohne dass man in den Flieger steigen muss. Die Development Tour und die Challenge Tour und die Women Series werden nicht weiter ausgebaut. Das ist sicherlich aber auch die logische Entscheidung. Es bleiben aber 24 Turniere, was ohnehin schon eine stattliche Zahl ist. Einzige Änderung bei der Women Series: werden keine Turniere mehr in Deutschland in Niedernhausen ausgetragen. Die Anmeldezahlen waren da natürlich auch wirklich richtig schlecht. Stattdessen geht es jetzt in Rosmalen auch zur Sache. Also Rosmalen wird so ein bisschen aufgewertet als Standort. In Summe.
Absolut verdient, auch dort den Standort in den Niederlanden zu machen. Aber auch für die deutschen Frauen dann auch, müssen nicht, wenn der deutsche Standort weggefallen ist, wenigstens noch auf dem europäischen Festland und nicht nach UK. Und da bleibt einfach nur zu hoffen, dass die deutschen Frauen hier auch die Chance nutzen, mehr in der Summe nutzen als zum Beispiel in diesem Jahr.
Bei den Qualifying Schools gibt es übrigens keine Änderungen, was die Austragungsorte betrifft. Die UK Qualifying School wird Anfang Januar in Milton Keynes stattfinden und für die Leute vom europäischen Festland geht es wieder ins Wunderland nach Kalkar. Und wir verlassen jetzt nochmal das Wunderland in Kalkar und gehen in die wunderbare Welt der World Series Finals. Die finden ja erst kommende Woche statt und trotzdem hat die Auslosung stattgefunden. Aus deutscher Sicht: Gabriel Clemens qualifiziert, wird spielen gegen Damon Hatter, dürfte schwierig werden. Im Falle eines Sieges würde dann vermutlich auch Luke Humphreys warten, sofern der gegen Haupai Puha gewinnt. Aber das wiederum, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Woche nochmal ein bisschen detaillierter, wenn es dann Richtung Amsterdam geht. Jo, an dieser Stelle verlassen wir den PDC-Kosmos und jetzt haben wir noch eine ganz interessante Geschichte ausgegraben, die auch so ein bisschen viral gegangen ist, zumindest bei uns Darts-Freaks. Und zwar: in Indien hat das Quali-Turnier für die Asienmeisterschaft stattgefunden und wir sind ja schon irre und vermelden hier auch wirklich viele Dinge, aber im Normalfall, glaube ich, wäre das jetzt hier keine Meldung wert, aber eine 18-Jährige hat das Turnier gewonnen. Also eine Frau setzt sich durch, eine junge Frau setzt sich durch, namens Mahi Bosmia, die hat schon die Dutch Open gespielt in Assen und stand dort im Achtelfinale bei den Frauen und da scheint sich wirklich eine richtig gute Spielerin entwickelt zu haben. Also klar, indische Darts strotzt jetzt nicht auch so vor etlichen Spitzenspielern, aber hier so ein gesamtes Qualifier-Event zu gewinnen und dann eben gegen Illegan, Paul Lim und Co. ran zu dürfen, ist schon eine coole Nummer.
Definitiv, und wenn sie den Qualifier gewonnen hat, dann auch absolut verdient. Und kann man sich drauf freuen und vielleicht sieht man sie ja dann auch mal bei der PDC Women's Series.
Ja, why not? Mahi Bosmia, 18 Jahre jung. Marvin van Velsen gratulieren wir auch noch. Der gewinnt Staffel Nummer 8 der Modus Super Series. Der ist der Niederländer, der da den Titel holt. Jetzt aktuell wird, glaube ich, Double In, Double Out gespielt. Also auch da werden neue Wege bestritten.
Ja, heute hat dort John Henderson einen neuen Darts bei Double In, Double Out verpasst. Und zwar verpasst er ihn leider nach 8 perfekten Darts auf Single Bull anstatt dem Bull. Und zur Vollständigkeit ist er mit Tops in dieses Leck gestartet. Schade.
Ja, das wäre natürlich ein besonderer Neudata geworden. Anschauungsunterricht kann er natürlich bei Nico Springer nochmal finden. Der hat das Ganze ja in Eisenstadt im Rahmen der Next Gen geschafft. Eisenstadt übrigens dann auch nächste Woche Thema, natürlich nochmal ein expliziter Vorgriff auf das letzte Wochenende der Next Gen. Also es wird jetzt langsam richtig wuselig, es gibt richtig viel zu besprechen und so auch in der Freitagsfolge. Da blicke ich dann eben mit Jan auf die Major Races, damit wir das jetzt nicht auch noch hier unterbringen, werden wir da ein bisschen detaillierteren Blick drauf werfen. Dann wissen wir natürlich auch schon die Auslosung für die Flanders Darts Trophy in Antwerpen, erstmalig ausgetragen von Freitag bis Sonntag, Event Nummer 10 auf der European Tour. Wir wissen dann auch übrigens, wer sich als Host Nation Qualifier qualifiziert hat. Bislang ist aus belgischer Sicht ja nur Dimitri Vandenberg am Start. Ist ein bisschen schade durch diesen Quali-Modus. Kein Mike de Decker, kein Kim Halbrechts, kein Ronny Halbrechts und natürlich auch kein Robbie Knobs. Aber mal schauen, welche 4 sich dann noch durchspielen werden. Auch Andy Bartens hat es ja nicht geschafft. Deswegen, das werden wir am Freitag alles besprechen. Aus deutscher Sicht: Martin Schindler, Ricardo Pietrazco gesetzt, Gabriel Clemens auch qualifiziert, also 3 sind auch in Belgien am Start und alle Augen werden ansonsten aber wahrscheinlich gerichtet sein, Kevin, auf Dimitri Vandenberg.
Auf den Dreammaker. sind wir gespannt, was er beim Heimspiel ausrichten kann. Zuzutrauen ist ihm ein tiefer Run, definitiv.
Ja, gerade vor eigenem Publikum, also er wird es sicherlich zelebrieren. Ich tippe mal, es wird der längste Walk-on des Wochenendes sein, wenn Dimitri Vandenberg auf die Bühne geht. Aber er braucht auch eine bessere Leistung als jetzt gegen Mensur Suljovic. Da ist er krachend rausgegangen in Hildesheim. Ansonsten gehen wir jetzt raus aus dieser Folge. Nicht ohne zu erwähnen, dass natürlich auch die Women's Series stattfinden wird am nächsten Wochenende mit dem vorletzten Turnierblock. Die Japan-Tour geht zu Ende, Neuseeland wird gespielt. Es ist Wahnsinn, es ist viel los. Deswegen jetzt genießen wir nochmal eine Mütze Schlaf hier zu spät. Der Stunde. Wir hoffen, ihr seht es uns nach, dass wir relativ spät veröffentlichen können in dieser Woche, aber nächste Woche geloben wir der Besserung. War jetzt eine späte Aufnahme und trotzdem ja, haben wir hier noch, glaube ich, was Gutes zusammen gepfeffert, Kevin.
Ja, ich denke auch und ich hoffe, die Zuhörer hatten Spaß und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Kevin. Hat eine Menge Spaß auch mir bereitet wieder und ja, spätestens jetzt ist die Sommerpause so richtig, richtig vorbei und es geht los.
Mein Dank geht zurück an dich und natürlich an alle Zuhörer dieser Podcast-Folge, dieses Podcasts. Wenn es euch gefällt, hinterlasst gerne 5 Sterne, sagt weiter, dass es Checkout gibt und bleibt dabei. Bis nächste Woche, beziehungsweise erstmal bis Freitag. Macht's gut. Ciao.
Ciao.